Radikal und reduziert. Wer Lebensmittel kauft, hört diesen Podcast.
Heute Prime, lieber Herr Gesangsverein. Amazon verkauft jetzt Eigenmarken-Lebensmittel. Also um es klar zu sagen, von der eigenen Eigenmarke. Und zwar billiger als Aldi und Lidl. Ja, richtig gehört. Da kommt was auf uns zu und zwar an die Haustür geliefert. Von Chips über Thunfisch bis zu Haarmilch und Shampoo, Müllbeutel und Klopapier gibt's auch. Heißt das für uns Kunden nie wieder Konserven schleppen und dabei sogar sparen? Und was bedeutet dieses Amazon-Angebot für die Discounter? Kommt da jetzt Karstadt Kaufhof 2.0? Darüber spreche ich mit Marketing-Experte Martin Nietzsche und Preisanalyst Sven Reuter. Los geht's. Guten Morgen.
Moin.
Guten Morgen zusammen.
So, jetzt ein bisschen kompliziert mit zwei Martins. Heute, aber an den Stimmen könnt ihr uns unterscheiden. Um euch einmal vorzustellen, Sven Reuter kennen die Zuhörer und Zuhörerinnen von Radikal und Reduziert mittlerweile, ja. Aber du hattest mich vor einigen Monaten schon auf dieses Amazon-Angebot aufmerksam gemacht, über das ich dann vor zwei Wochen bei RTL Extra berichtet habe. Das wiederum mit Hilfe von Martin Nietzsche, der jetzt heute mit dabei ist als Marketing-Experte. Den Beitrag verlinke ich hier in den Shownotes, dann seht ihr auch, wie Martin aussieht und außerdem, wie die Produkte aussehen, über die wir heute sprechen. Es geht nämlich um Produkte von Amazon, die letztlich, ich würde mal sagen, lange haltbar bis völlig unverderblich sind. Also alles, was es so in Konserven gibt oder in Plastiktüten und was relativ gut geliefert werden kann. Das führt Amazon jetzt, und was ich während der Recherche die letzten Wochen gemerkt habe, ist, keiner weiß es. Es gibt niemanden, den ich getroffen habe, der sagt, ja, kenne ich, da bestelle ich schon. Und das hat mich doch stark gewundert, denn damit steigen wir jetzt mal ein, Sven. Die Preise, die Amazon da anlegt, die alleine sind ja im Grunde schon ja eine Nachricht wert, aber auch wert, drüber nachzudenken, für jede Familie und für jeden Haushalt, nicht ab jetzt dort die Einkäufe zu machen. Wie siehst du die Preise? Wann ist dir zum ersten Mal klar geworden, das ist tatsächlich was Großes, was Amazon hier zu planen scheint?
Ja, also Martin, wir beobachten das, was Amazon dort macht, schon seit jetzt knapp einem Jahr, sehr, sehr genau. Wir haben eben auch die Produkte in unsere App Smaggle aufgenommen. Das heißt, wir können da täglich auch monitoren, wie entwickeln sich die Preise und wie sehen die Preise aus. Und da ist uns schnell bewusst geworden, die Preise waren eben Mitte letzten Jahres noch identisch auf dem Preis der Discounter und Supermärkte, also wirklich auf den Cent genau gleich. Das heißt, da gehe ich davon aus, dass das eben sehr intensiv beobachtet wird. Dann wurden die Preise um ungefähr 10 Cent erhöht. Die oszillieren auch die ganze Zeit. Also es wird eine Menge getestet wahrscheinlich, wie die Konsumenten darauf reagieren. Aber das Interessante ist, wenn ich jetzt eben Prime-Kunde bin, wenn ich über 50 Euro einkaufe, dann sind die Preise günstiger als im Lebensmitteleinzelhandel. Und das ist natürlich eine sehr, sehr interessante Botschaft mit der Marketing-Power, die bei Amazon natürlich im Hintergrund mitspielt.
Ja, diese 50 Euro sind die Grenze, die dann jedem auch angezeigt werden auf dem Marketplace. Wenn man qualifizierte Produkte, und das sind die meisten von dieser Eigenmarke, im Wert von mindestens 50 Euro kauft, gibt es 15% Rabatt. Knallhart. Und wenn man dann noch Abos abschließt, und das sind ja einige Produkte, bei denen sich das durchaus lohnt, dann gibt es weitere 5%. Martin Nietzsche ist hier bei uns und damit als auch direkt im Thema. Als Marketing-Experte muss ich dich natürlich fragen, wie kann es sein, dass davon in Deutschland noch kaum jemand weiß, dass man so viele Produkte, die wir alle in den Vorratskammern liegen haben und ständig einkaufen und auch einkaufen müssen, weil man sie wirklich braucht. Wie kann es sein, dass davon kaum jemand weiß?
Ja, vielleicht ist Amazon zurzeit noch der Wolf im Schafspelz. Also sie haben bisher von Amazon-Seite eben keine große Werbung für diese Produkte gemacht. Zumindest nicht offensichtlich. Also ich habe nichts bei RTL gesehen in der Primetime. Aber sie spielen das schon sehr, sehr individuell an die potenziellen Kunden aus. Man muss einfach sehen, Amazon hat 60 Millionen aktive Nutzer in Deutschland jeden Monat. Und die wissen ja genau, was haben die bisher bestellt, was könnten die noch bestellen. Und nur weil du nicht gesehen hast, dass es da Thunfisch gibt, heißt das ja nicht, dass vielleicht Sven das nicht gesehen hat, dass es Thunfisch gibt. Also die haben ja die Möglichkeit, das viel individueller an diejenigen auszuspielen, die wirklich Bedarf haben. Wenn ich sehe, dass da jemand Windeln kauft, dann weiß ich, okay, Familie, also kann ich entsprechende Produkte auch von den Eigenmarken mit anbieten. Und von daher glaube ich, läuft das zurzeit noch etwas, ja, wie soll ich sagen, unter dem Radar. Es läuft noch etwas unter der Oberfläche. Das heißt aber nicht, dass damit nicht vielleicht schon Milliarden umgesetzt werden.
Du hast gerade erwähnt und auch bei mir in einem Beitrag erwähnt, Big Data, die Möglichkeiten, die Amazon hat, einen erwarteten Bedarf von mir aktiv anzusprechen, sodass ich nur noch sozusagen auf OK klicken muss. Wir reden da ja aber sogar über Produkte, bei denen man im Grunde nicht mal dieses Big Data bräuchte, denn Klopapier als Beispiel oder auch Windeln, da kann ich sogar davon ausgehen als kompletter Laie, ein Großteil der deutschen Haushalte wird das brauchen, ohne dass ich diese Daten im Hintergrund habe. Und deswegen wundere ich mich so, dass sich das noch nicht rumgesprochen hat oder dass man eben auch als vielleicht sogar sehr aktiver Amazon Prime-Kunde das nicht offensiver präsentiert bekommt. Und sei es meinetwegen auch für Menschen, die noch nicht Amazon-Kunde sind, einfach Plakatwände. Denn letztlich ist da ja eine Nachricht. Ich stelle mir das vor, wenn ich einen Supermarkt aufmachen würde oder einen Discounter und ich könnte ernsthaft plakatieren. Bei mir gibt's alles, was es bei Aldi gibt, nur billiger und ich liefere es dir nach Hause. Das hat ja einen riesen Wumms. Und deswegen wundere ich mich, dass es noch so unter der Decke gehalten wird.
Also mein Gefühl ist, dass Amazon zurzeit noch in der Testphase ist. Die sind ja als E-Commerce-Händler gewöhnt, zu testen, auszuprobieren und dann zu optimieren, bis es genau so ist, dass es perfekt für sie klappt. Und wenn ich das Angebot sehe, da gibt es zurzeit jeden Tag irgendwie wieder neue Dinge, die sie damit reinpacken. Dafür fällt auch das eine oder andere mal wieder raus. Ich glaube wirklich, die sind dabei zu testen, wie es optimal funktioniert und mit welchen Preisen sie was bei welchen Kunden erreichen können. Und sobald die das raus haben, würde ich bei Amazon sagen, dann gehen sie in die Vollen. Und dann werden sie auch die Werbung entsprechend nach oben fahren, auch in die Breite gehen. Aber zurzeit würde ich sagen, es ist zwar sicherlich keine kleine Testphase, weil wir reden da sicherlich schon über 8-9-stellige Summen, aber es ist noch die Testphase, die sind noch nicht im Vollrollout. Übrigens zu dem Thema Klopapier braucht jeder, dafür brauche ich kein Big Data. Ja, auf der anderen Seite, manche lieben einlagiges Klopapier, andere nehmen das vierlagige. Manche brauchen etwas weniger, manche brauchen etwas mehr. Also auch bei Klopapier würde ich sagen, hilft dir wieder, Daten festzustellen. Ist das jemand, der preissensibel ist? Ist das jemand, der mit 5 Personen im Haushalt wohnt oder nur alleine und so weiter? Also auch da, selbst bei so einem banalen Produkt wie Klopapier, kannst du einfach als Amazon individueller an die Kunden rangehen, als Aldi oder Edeka das machen können.
Okay, das Klopapierbeispiel habe ich dann jetzt eingesehen, wobei es wahrscheinlich manche sogar erschreckt, weil man irgendwie so anonym vor dem Rechner sitzt, um was zu bestellen und jetzt sagst du ihnen, die wissen alles über dich und über dein Klopapier. Sven, was sind denn so die letzten Produkte, die ihr gemonitort habt, die neu dazugekommen sind ins Angebot?
Ja, also wie Martin das schon gesagt hat, ist es eigentlich so, dass fast jeden Tag, jede Woche was Neues dazukommt. Wir reden mittlerweile über weit über 500 Produkte. Das Aktuellste, was ich jetzt auch eben mir mal angeschaut habe, sind so Klassiker wie Aluminiumpapier, also Alufolie, Backpapier oder Frischhaltefolie, aber auch die Spargelcremesuppe, also Produkte oder eben die Handcreme. Das ist wirklich sehr, sehr breit und ich kann das nur bestätigen, was Martin sagt, die sind sicherlich noch in der Testphase, wobei das schon wirklich massiv ist. Und das ist, ich habe das ja schon vor einem Jahr gesagt, als ich das erste Mal die Heringfilets in Tomatensoße gesehen habe. Die legt man sich nicht aufs Regal, weil die irgendwie toll sind, im Regal liegen zu haben, sondern die werden verkauft. Und das sind die Produkte, die Tomatencreme, die eben am meisten verkauft werden. Und das ist eben ganz klar abzusehen und die werden auch sicherlich sehr bald die 2000er-Marke überschritten haben. Und nur um da mal ein Gefühl zu geben, die Discounter haben so 2.500 Produkte im Regal. Das heißt, das Sortiment der Discounter haben die sehr schnell parat.
Wenn du dir das so anschaust und auch siehst, ja, wie das Angebot immer weiter wächst und du jetzt schon vorhersagst, das wird sich demnächst auch vervierfachen auf dieses Discounter-Niveau, das wir aus den Filialen gewohnt sind. Was glaubst du, hat Amazon vor? Liegt es auf der Hand und die wollen der Online-Discounter werden?
Naja, Jeff Bezos hatte in seinem Buch mal beschrieben, wenn wir über 200 Milliarden Umsatz machen wollen, dann müssen wir Lebensmittel und Kleidung verkaufen. Und wir wissen, oder kann man hiermit sagen, sie machen schon weit über 400 Milliarden Umsatz. Das ist die logische Konsequenz, weil jeder muss essen und trinken und 60 Millionen in Deutschland, die monatlich einkaufen, ist ja schon eine Ansage. Das hat kein Händler so viel Kunden. Von daher werden die diesen Markt erobern wollen und das wird ein leichtes für Amazon sein.
Was man vielleicht sagen muss ist, Amazon guckt auf diese Dinge anders als ein Edeka oder als ein Rewe oder als ein Aldi. Edekas Claim ist, Edeka liebt Lebensmittel. Ne? Wir lieben Lebensmittel. Amazon sagt, wir verstehen die Kunden. Und am Ende des Tages ist Amazon völlig egal, was die verkaufen. Die haben mal Bücher verkauft, dann verkaufen sie weiße Ware, braune Ware, jetzt verkaufen sie Klamotten und als nächstes Lebensmittel. Am Ende des Tages geht es denen darum, den Kundenwert zu optimieren, die Kundenportemonnaies optimal auszuschöpfen, um es mal hart zu sagen. Und mit was sie das machen, ob mit Alufolie oder einem Buch, ist denen wirklich egal. Und das ist der große Unterschied. Das Regal von Amazon ist unendlich lang. Aldi hat ein begrenztes Regal im Laden. Das von Amazon ist unendlich lang. Und die können ausprobieren. Die können im Zweifelsfall auch 10 verschiedene Alufolien anbieten, wenn sie meinen, dass die Kunden das wollen. Das kann Aldi gar nicht. Und ich glaube, da liegt eine Riesenstärke drin. Und das ist genau der Grund. Die testen noch, aber wenn sie in die Vollen gehen, dann können sich Aldi und Co. warm anziehen.
Dazu eine kleine Anekdote, auch aus der Recherche für meinen RTL-Extra-Beitrag. In dem konnte ich ja dankenswerterweise auch einen ehemaligen Amazon-Manager, Marc Ebel, interviewen, der jetzt auch Marketing übrigens macht in München, Professor für Marketing. Aber er hat das Lebensmittelprogramm von Amazon mitverantwortet. Und als ich ihn fürs Interview angefragt habe, war es tatsächlich so, das werde ich erzählen dürfen, dass er zuerst gar nicht verstanden hat, woher denn das Interesse kommt. Und das war, dahinter lag genau die Haltung, die du gerade beschrieben hast. Was ist denn an den Lebensmitteln so interessant? Wir verkaufen doch auch Millionen andere Sachen. Es ist uns ja letztlich egal, oder was heißt uns, seinem ehemaligen Arbeitgeber letztlich ja egal, was dort verkauft wird. Was ich spannend finde ist, wenn man sich das anguckt, du sagst, Amazon hat ein Regal, das unendlich lang ist und kann ausprobieren und so weiter. Es gibt ja einen riesengroßen Discounter in Deutschland, der letztes Jahr auch mal ausprobiert hat, das, was er schon in den Regalen hat zu liefern, nämlich Aldi Süd. Und wenn man das googelt, finde ich es schon fast lustig. Ende August 2023 gab es ganz viele Nachrichten, dass Aldi in Duisburg, Oberhausen und Mülheim einen Lieferdienst jetzt testen möchte. Das lief rauf und runter, vom Handelsblatt bis zu NTV. 3,5 Monate später meldet dann unter anderem Computerbild oder auch die Lebensmittelzeitung, Discounter baut Lieferdienst für Lebensmittel nicht aus, weil es sich nämlich nicht gelohnt hat. Wie kann das sein, dass Aldi daran scheitert, die Produkte, die ja ganz offensichtlich jeden Tag in den tausenden Filialen verkauft werden, einfach auch an die Haustür zu liefern, während Amazon sagt, wo ist das Problem? Genau das machen wir und wir machen es billiger als Aldi.
Ja, ich glaube, da kommen zwei Dinge dazu. Das eine ist Erfahrung. Amazon ist im Kern als E-Commerce-Unternehmen ein Logistikunternehmen. Egal, ob sie die Logistik selber machen, was sie in vielen Bereichen tun, oder ob sie andere Dienstleister haben, die sie mit der Logistik unterstützen. Amazon hat 750.000 Roboter weltweit im Einsatz, um mal ein Beispiel zu nehmen in der Logistik. Das heißt, die wissen genau, wie eine Logistik funktionieren muss, damit ich innerhalb von 2 Stunden oder innerhalb von 24 Stunden das Zeug da habe, wo der Kunde es haben möchte. Und das ist etwas, was Aldi und Kollegen allesamt nicht können. Die können die Logistik bis zum Markt, aber nicht die Logistik nach dem Markt. Und daran scheitern viele, dass sie das nicht können. Das ist das eine. Und das andere ist ein prinzipieller Vorteil, den Amazon hat. Die können nicht nur Logistik, die liefern ja viel mehr aus. Die liefern ja eben auch die Kleidung aus und die liefern auch das Netzteil aus oder das Buch oder sonst irgendwas. Das heißt, die liefern noch viel mehr aus und Logistik ist ein klares Mengenspiel. Je mehr ich habe, desto weniger teuer ist die einzelne Auslieferung, weil ich die Gemeinkosten auf alle übertragen kann. So, und damit hat Amazon zwei Vorteile. Sie haben einen Erfahrungsvorteil und sie haben einen Größenvorteil. Und damit funktioniert die Logistik hin zum Endkunden einfach besser als bei Aldi in 3 Orten.
Das scheint aber ja sogar bei Amazon noch ein Problem zu sein, aus der einzelnen Konserve Erbsen oder aus einer einzelnen Tafel Schokolade dann wirklich auch genug Gewinn zu ziehen, um eben in diese unmittelbare Konkurrenz zu treten, dass man eben auch ein einzelnes Produkt ausliefern kann. Oder wird sich auch das deiner Meinung nach irgendwie von selbst klären auf Dauer?
Du kannst ja heute schon das einzelne Produkt bei Amazon bestellen, nur es kostet dann halt was in der Lieferung. Und wenn ich sehe, dass 20 Millionen Haushalte in Deutschland Prime haben, also Amazon erstmal schon mal 2 Milliarden im Jahr verdient, bevor sie irgendwas ausgeliefert haben, weil diese 20 Millionen Haushalte eine Basisfee zahlen, warum soll Amazon nicht in einem halben Jahr oder in einem Jahr sagen, okay, es gibt Prime und es gibt Prime Lebensmittel und wer Prime Lebensmittel hat, darf auch Einzeldinge bei Lebensmitteln bestellen. Das ist am Ende des Tages, glaube ich, ein Rechenexempel und eine Frage der Menge, die Amazon dann ausliefert. Ich halte das gut für möglich, dass es ein Special Prime gibt, was dann auch dir es ermöglicht, deine einzelne Dose, was war das, Spargelcremesuppe zu bestellen, ohne dass du noch drauf zahlst.
Ja, als Prime-Kunde, auch während der Recherchen, ging das ja auch jetzt schon. Der ehemalige Manager sagte uns im Interview, es sei halt schwierig, wenn dann pro Tafel Schokolade nur noch 2 Cent oder sowas eben hängen bleiben. Dann wird es auch für Amazon halt kein so spaßiges Geschäft. Aber immerhin, also die 2 Cent bleiben ja hängen. Dieses Lebensmittel-Special, das hast du gerade angesprochen, das gibt es ja in den USA tatsächlich neuerdings. Für $9,99 wird in, ich glaube, 7.000 Städten und Gemeinden innerhalb von einer Stunde geliefert und dort auch frische Lebensmittel. Sven, glaubst du, das wird in Deutschland dann auch soweit sein? Denn ich könnte mir vorstellen, dass die Discounter noch sich bequem zurücklehnen und sagen, naja, aber Milch und Wurst und Käse und Joghurt, dafür kommen die Leute ja weiter zu uns und dann kaufen sie auch den Rest.
Ich bin ganz sicher, dass Amazon das eben bundesweit ausrollen wird und es wird auch frische geliefert werden. Da bin ich ganz sicher. Das mit den wenigen Cent verdienen an einer Tafel Schokolade, das ist ja eigentlich nicht ganz richtig, weil es bestellt ja in der Regel nicht einer nur mal eine Tafel Schokolade, sondern man bestellt ja mehrere Sachen. Und die Marge ist eben deutlich höher bei einer Tafel Schokolade als 2-3%. Das sind ungefähr 50% ist die Marge vom normalen Verkaufspreis. Und dann gehen eben die Kosten runter. Aber es ist natürlich klar, die Lieferkosten, wenn ich die auf eine Tafel Schokolade umlege, dann lege ich sogar drauf als Amazon. Das ist so. Aber das wird eben garantiert kommen. Das ist einfach ein Mengenthema.
Siehst du denn anhand eurer Preisanalysen schon Reaktionen der stationären Discounter in Deutschland, was die Preise angeht, oder sind die noch regungslos?
Wir führen ja fast täglich Gespräche mit Herstellern und Händlern und da ist es unisono so, dass beide Parteien das noch absolut unterschätzen, was da auf sie zukommt und sagen, naja, da läuft ja noch wenig drüber. Wenn ich dann anmerke, ja, aber es gibt ja, wir reden jetzt nur über die Eigenmarkenprodukte, es gibt ja eigentlich auch jedes Markenprodukt heute schon bei Amazon. Das heißt also, den Butterkeks, den ich haben will, oder eben die Tafel Schokolade oder den Dosenfisch, den kann ich ja auch schon dort kaufen als Marke, nicht nur die Eigenmarke. Das heißt, da ist schon alles verfügbar und ja, da wird im Moment noch wenig drüber verkauft, weil in Deutschland gibt es nun mal über 35.000 POS-Händler vor Ort. Das ist eine Menge, da sind die Menschen gewohnt einzukaufen. Aber wenn die einmal sehen, es ist eben bequem, eine Kasten Cola eben nach Hause liefern zu lassen, den muss ich nicht schleppen, oder das unhandliche Toilettenpapier, den Zehnerpack auf dem Fahrrad mitnehmen, dann geht es wahrscheinlich sehr, sehr schnell, dass eben 10-20% der Bevölkerung auf einmal eben bei Amazon alles oder eben einen Teil des täglichen Bedarfs dort einkaufen werden.
Was wird das denn für Konsequenzen haben für den stationären Handel, an den wir alle ja gewöhnt sind? Das habe ich ja während der Recherche auch gemerkt. Also wann immer man von Amazon angefangen hat, war es erstens unbekannt und zweitens kamen dann ganz viele Ja-Aber. Ja-Aber, ich gehe gerne einkaufen. Ja-Aber, was ist, wenn was nicht verfügbar ist und so weiter. Glaubt ihr, dass es trotzdem tatsächlich spürbare und vielleicht auch sichtbare Konsequenzen dann haben wird auf unser, ja nicht nur Einkaufsverhalten, sondern auf das Aussehen von Einkaufsstraßen und auf die Existenz letztlich von solchen Märkten, die wir bislang gewöhnt sind?
Ich glaube, was man da mal anschauen muss, ist die finanzielle Situation eines solchen Marktes, nehmen wir den einfach mal Markt. Der hat ja ein Vollsortiment vom Klopapier bis zum frischen Kohlkopf. Wenn jetzt das Klopapier und das Tierfutter und die Konservendosen, also sagen wir mal 10-20% seines Umsatzes verloren gehen, dann hat er trotzdem noch die gleichen Kosten. Der hat trotzdem noch seinen Markt, der hat trotzdem noch seine Angestellten, der hat trotzdem noch, dass er das Ding heizen muss und so weiter. Das heißt, selbst wenn nur 10% des Umsatzes in einem gewissen Bereich verloren gehen würden, ist der Markt dann nicht mehr profitabel. So, und das wird auf Sicht dazu führen, dass wir, ähnlich wie wir das bei Banken heute sehen, die durch immer mehr online abgelöst werden und es immer weniger Filialen gibt, genau den gleichen Effekt werden wir im Handel dann auch sehen. Es wird sicherlich noch eine Erlebnisfunktion geben. Also da, wo ich an der Käsetheke stehe und mir den frischen Käse aus Frankreich anschauen kann und überlegen kann, sogar probieren kann. Diese Erlebnisfunktion wird es geben. Die Frage ist nur, ist damit ein Händler überlebensfähig, wenn er diese Erlebnisfunktion nur noch die Erlebnisgüter verkauft, aber der Tierfutter und der Klopapier woanders gekauft wird? Und das wird zumindest mal im ländlichen Bereich wahrscheinlich dazu führen, dass wir als erstes sehen, dass dort Händler verloren gehen. Das ist heute schon so und das wird noch verstärkt sein. Und dann wird es auch im städtischen Bereich sein.
Sven, du hast ja viel Kontakt mit der Geschäftsführungsebene von verschiedenen Händlern und du, Martin, natürlich mit deinem Bankenhintergrund, früher das Marketing verantwortet bei einigen großen Banken in Deutschland. Was für Reaktionen auf dieser Entscheiderebene bekommt ihr denn mit zurzeit? Wird diese Entwicklung überhaupt beobachtet oder wird sie verschlafen? Ich habe ja eingangs von Karstadt Kaufhof 2.0 gesprochen, wo man ja im Rückblick sagen muss, nicht nur durch Amazon, aber letztlich durch den Onlinehandel war im Grunde abzusehen, was mit solchen Warenhäusern passieren würde. Und jetzt sind sie alle paar Monate eben aufgrund von einer Insolvenz nach der nächsten eben in den Nachrichten. Seht ihr eine ähnliche Entwicklung und wie gehen eben diese Entscheider mit dieser Situation zurzeit um?
Ich habe es ja eben schon mal kurz beschrieben. Also nach meiner Wahrnehmung und auch konkretem Nachfragen ist das Thema Amazon, und es gibt ja nichts Vergleichbares, noch kein Thema oder kein Thema. Das ist aber auch nichts Neues. Ich kann mich erinnern, vor über 10 Jahren, als ich ähnliche Gespräche geführt habe mit den großen Elektronikhändlern, die haben auch alle gesagt, naja, das ist für uns irrelevant. Das meiste wird eben der Fernseher, der wird bei uns im Laden gekauft. Wir wissen alle, dass die großen Elektronikhändler auch ein Riesenproblem haben. Es fängt an mit dem Preisvergleich, dass ich da kaufe, wo ich eben meinen Fernseher am günstigsten bekomme. Und am Ende des Tages ist es auch gar kein Problem, den bei, nicht nur den Fernseher, auch den Kühlschrank und was auch immer, bei Amazon zu bestellen. Das wird geliefert und wird aufgebaut und funktioniert auch hervorragend. Also meiner Ansicht nach ist das nicht nur ein ganz kleines Thema, es ist gar kein Thema. Aber das ist für mich nichts Neues, weil das wird immer ignoriert oder es wurde ignoriert und wird auch jetzt ignoriert.
Bis es dann letztlich zu spät ist, oder? Also die anderen Beispiele aus den letzten 1-2 Jahrzehnten zeigen es ja, es wird dann ein Thema, wenn es wirklich echten Nachrichtenwert hat. Und Nachrichtenwert ist dann, wenn es zu spät ist normalerweise. Wie siehst du das, Martin? Müsste da jetzt auch marketingtechnisch und vom Angebot her schnell ein anderer Gang eingelegt werden beim stationären Handel und vom stationären Handel?
Ja, es ist Vogelstrauß, ne? Wie kann ich meinen Kopf möglichst tief im Sand vergraben, um nicht zu sehen, was da gerade passiert? Die Frage, die man sich am Ende stellen muss, ist, wird der Handel überhaupt in der Lage sein, gegen Amazon dort anzustinken? Sowohl fachlich, also hat der das Know-how in der Logistik und ähnlichen Dingen, als auch dann preislich, wenn ich höre, dass Amazon 400 Milliarden Umsatz macht. Wenn Amazon dann sagt, ja Gott, dann machen wir es mal ein bisschen billiger als Aldi, dann wird Aldi, selbst ein Aldi, Schwierigkeiten haben, dort lange Zeit das durchzuhalten von den Finanzen her. Du hattest gesagt, ich war viel in Banken, das stimmt. Wenn man sich die Bankenlandschaft vor 20 Jahren ansieht, dann gab es in Deutschland eine Hypotheken- und Wechselbank und eine Vereinsbank, die wurde zur Hypo-Vereinsbank. Es gab eine Dresdner Bank und eine Commerzbank, die wurde zur Commerzbank. Es gab eine Deutsche Bank und eine Postbank, die sind inzwischen auch eins. Das heißt, wenn ich mal nur, und bei den Sparkassen ist genau das Gleiche, die sind inzwischen von 600 auf 300 reduziert worden. Das heißt, wir sehen massive Tendenzen dazu, dass es eben weniger geben wird. Und warum sollte das im Handel anders sein als bei den Banken? Im Endeffekt ist es der gleiche Prozess. Und auch bei den Banken haben sie möglichst lange den Kopf in den Sand gesteckt und gesagt, das wird uns schon nichts passieren.
Was glaubt ihr denn, was das ausschlaggebende Moment sein wird? Also wir haben ja viel über noch fehlende Werbung von Amazon gesprochen. Man könnte aber ja auch darüber sprechen, wir haben es im Beitrag ja auch gezeigt, wie viel sich tatsächlich sparen lässt. Also unsere Testfamilie hat für einen Wocheneinkauf, das waren 22 Artikel, letztlich bei Amazon rund 5 € weniger gezahlt als bei Aldi und Edeka, in denen wir Eigenmarken eingekauft haben. Am selben Tag. Dafür wurde es dann geliefert, weil die Familie Prime-Kunde ist. Jetzt werden viele Leute sagen, ja, 5 € und dafür habe ich dann immer noch keine frischen Lebensmittel geliefert bekommen und so weiter und so fort. Das lässt sich aber ja skalieren. Also man könnte ja sagen, wir bestellen jetzt mal das Klopapier für eine 4-köpfige Familie fürs ganze Jahr und den Thunfisch noch dazu. Und dann würde man auf einen Schlag sehen, ohne Prospekte zu wälzen, ohne Rabatte noch zu vergleichen, wie viel billiger so ein Einkauf wäre. Ist das dann letztlich der entscheidende Moment? Also muss man es dann einmal einfach spüren, wie viel billiger es sein kann?
Meiner Ansicht nach muss man einfach mal die Rechnung aufmachen. Ich mache es jetzt mal nur mal ganz grob, damit man es nachvollziehen kann. Also der durchschnittsdeutsche Haushalt gibt, sagen wir mal, im Monat 600 Euro für Essen und Trinken aus, also im Lebensmitteleinzelhandel. Und davon sind ungefähr ein Drittel frische Produkte. Also sagen wir mal, deshalb, ich mache es ganz grob, 200 Euro. Das heißt, zwei Drittel des Umsatzes kann ich eigentlich schon mir liefern lassen. Und für ein Drittel müsste ich dann vielleicht eben aktuell noch zum Gemüsehändler gehen und könnte da einkaufen. Das heißt, ich könnte auch bei den zwei Drittel eben nicht nur 5 Euro sparen. Also ich muss ja den ganzen Monat sehen. Ich muss ja nicht nur einen Einkauf sehen. Und wenn die Konsumenten, und das sehen wir eben ja auch ganz genau, es wird sehr auf den Preis geschaut, immer mehr auf den Preis geschaut, weil die Leute eben einfach nicht mehr verdienen, aber die Produkte immer weiter teurer werden. Das ist auch ein aktuelles Beispiel diese Woche wieder. Ich lese jede Woche, jeden Tag, irgendwie die Preise sind stabil und die Preise gehen zurück. Das ist absoluter Humbug, die Preise werden teurer. Auch die Schokolade zum Beispiel, die beliebteste Schokolade ist diese Woche teurer geworden. Und das ist eben ein Prozess, der ist da. Und wenn die Preise entscheidend sind, und die sind entscheidend für viele Bürger, dann werden die Konsumenten da ausweichen, wo ich eben günstiger und vor allem auch bequemer einkaufen gehe.
Und ergänzend würde ich sagen, zum Preis kommt dann der Komfort. Es macht vielleicht Spaß, den Käse an der Käsetheke zu kaufen, aber es macht definitiv keinen Spaß, Katzenstreu durch die Gegend zu schleppen oder Klopapier zu kaufen. Also habe ich auf der einen Seite den Preis, es wird günstiger, und auf der anderen Seite den Komfort, es wird mir nach Hause geliefert und ich brauche mich im Zweifelsfall im Abo sogar gar nicht mehr drum kümmern, sondern es wird mir automatisch nach Hause geliefert. Und wenn man die beiden Sachen zusammenrechnet und dann noch den Service von Amazon oben drauf packt, also das Thema Kundenservice, Rückgaberecht und ähnliche Dinge, der da einfach mal hervorragend ist, während ich den mal am deutschen Einzelhandel eher als so, sagen wir mal, gelinde verbesserungswürdig betrachten würde, dann habe ich drei Argumente als Kunde. Ich kaufe dort billiger, ich kaufe komfortabler und das Ganze mit besserem Service. Und wenn das sich durchsetzt, dann braucht Amazon gar nicht viel machen. Dann geht das irgendwann, wird das zum Selbstläufer.
Ja, und das klingt jetzt natürlich alles wie reine Werbung, die wir hier machen, aber es ist ja tatsächlich mehr oder weniger nüchtern zusammengefasst, wie es ist, zurzeit bei Amazon einzukaufen und wo die großen Unterschiede sind. Also wer mal mit dem Kundenservice zu tun hatte, weil irgendwas nicht geklappt hat, wird bestätigen können, was du gesagt hast, übrigens in beide Richtungen, auch was den stationären Handel angeht. Die Frage, die natürlich trotzdem beim Thema Amazon immer wieder aufkommt, ist, ich will es nicht Imageproblem nennen, aber wenn ich nicht die Konserve schleppe, dann schleppt sie ja jemand anders. Also an meine Haustür, aber auch schon im Lager irgendwo an der A7 hier in Schleswig-Holstein beispielsweise, gibt es ja mehrere. Jemand anders schleppt die, und Amazon hat ja da dieses, jetzt sage ich es doch, Image-Problem, was Arbeitsbedingungen angeht. Arbeitssicherheit war häufiger ein Thema. Inwieweit spielt das noch eine Rolle in der öffentlichen Wahrnehmung, frage ich jetzt nicht mal als Marketing-Experte, oder wird das letztlich auch eine untergeordnete Rolle spielen, weil die Preise entscheiden, wie Sven ja gesagt hat?
Amazon ist halt dadurch, dass sie so groß sind, ein traumhafter Angriffspunkt für viele, die gerne mal was Negatives sagen wollen. Ich möchte nicht überlegen, wie der einzelne Schüler, der zum Mindestlohnpreis die Kisten bei seinem Aldi irgendwie schleppt und da reinpackt, wie der über seine Arbeitsbedingungen denkt. Also ich würde per se nicht sagen, dass das bei Amazon schlechter ist als bei anderen, aber Amazon als großer Marktführer ist natürlich ein toller Angriffspunkt. Wenn ich von der Presse drüber nachdenke, mal über Bad News or Good News zu reden, dann gehe ich zu Amazon und da gehe ich nicht zu meinem lokalen EDK, wo vielleicht ein Schüler ausgenutzt wird. Also das ist das eine. Ist es wirklich faktisch schlechter? Ich wäre vorsichtig damit zu sagen, es ist faktisch schlechter, sondern es ist halt ein toller Angriffspunkt. Und der zweite ist, auf Sicht muss das gar nicht unbedingt so sein, sondern wenn Amazon erstmal dort weitergeht, dann kann es sogar sein, dass sie irgendwann die besseren Arbeitsbedingungen bieten. Warum soll es denn eigentlich so sein, dass es schlechter ist? Ich würde das vermuten, dass sie eher dann den Weg gehen und sagen, dann bieten wir doch mal nicht die 12 Euro irgendwas, sondern gehen auf 14 Euro oder gehen auf 15 Euro oder gehen auf 16 Euro. Und das sieht man heute schon. Wenn du dir die Werbung von Amazon für Jobs anschaust, dann wird da nicht mehr über Mindestlohn gesprochen, sondern über deutlich mehr als Mindestlohn gesprochen. Also von daher, ich glaube, und das ist das Dritte vielleicht dazu, wenn du entscheiden musst als Konsument, schleppst du dein Katzenstreu selber oder lässt du es jemand anders schleppen, dann könnte ich eine gute Vermutung darüber äußern, was die meisten Konsumenten machen würden.
Ja, mir sagte mal jemand in einem Hintergrundgespräch, da ging es um einen großen Discounter in Deutschland, den kann ich jetzt nicht nennen, im Vergleich zu Amazon und eben um Arbeitssicherheit. Und er hatte Einblicke in beide Unternehmen und er sagte mir, der große Unterschied ist, wenn in diesem ungenannten Discounter jemand beispielhaft mit seinen Haaren in die Maschine kommt, dann ist das doof an dem Tag, an der Stelle, wo es passiert ist. Das wird aber im Zweifel keine weiteren Auswirkungen haben. Wenn bei Amazon jemand mit seinen Haaren in die Maschine kommt, dann gibt es eine E-Mail, die weltweit verschickt wird und das wird ab dann garantiert nie mehr passieren. Das ist sozusagen die positive Seite dieser weltweit agierenden Unternehmen. Und er sagte übrigens dazu, dass es das, muss man ehrlicherweise sagen, auch nicht zwingend jetzt um Menschenfreundlichkeit von Amazon oder Jeff Bezos geht, sondern da dann tatsächlich ums schlechte Image. Man möchte nicht, dass bei Amazon Leute mit den Haaren in der Maschine hängen, denn das ist dann tatsächlich eine schlechte Nachricht. Aber letztlich mit einem konsequenten Umgang damit solchen Problemen.
Macht Sinn. Kann man nachvollziehen.
Wir haben ja hier die Rubrik, die ich jetzt gleich abspielen werde. Martin, du kennst sie noch nicht, Sven kennt sie. Und da bin ich mal gespannt, wie wir die jetzt auf dieses Thema runterbrechen.
Tja, und was jetzt?
Martin und Sven, was sagt uns das jetzt, was wir hier besprochen haben, was ihr beide beobachtet? Sven hat es mit rausgefunden und kaum einer kennt es. Wie geht's weiter mit unserem Einkaufsverhalten? So, als normale deutsche Familie, Prime-Kunde hin oder her.
Ja, wenn ich vielleicht beginnen darf. Also zum einen wird es so sein, dass die Konsumenten immer gezielter einkaufen werden, bewusster einkaufen werden und auch eben dabei sparen müssen. Das ist ein ganz klarer Indikator. Und da wird dann auch Amazon eine Rolle spielen, weil, wie wir jetzt ja eine Zeit lang drüber diskutiert haben, gibt es schon eine Menge Produkte, es wird immer mehr Produkte geben, es wird die meisten Produkte bei Amazon geben und sie werden eben günstig sein. Ich werde einen Komfort wahrnehmen, ich muss aber erstmal den Schritt gehen, ich muss erstmal die Erfahrung haben. Von daher sehe ich es ganz klar, dass ein Teil der Konsumenten eben ein Teil des Sortiments oder auch einen großen Teil des Sortiments zukünftig bei Amazon kaufen wird und das wird natürlich Auswirkungen auf die Handelslandschaft haben.
Ja. Martin, glaubst du, der Einzelhandel wird noch in irgendeiner Art und Weise reagieren?
Na, sagen wir so, es gilt die Bärenformel. Ich weiß nicht, ob du den alten Witz kennst. Die Frage ist, wenn du vor einem Bären wegläufst, wie schnell musst du rennen? Und die Antwort ist halt nicht schneller als der Bär, sondern schneller als der neben dir läuft. Und wenn ich das auf diese Situation beziehe, dann läuft Amazon inzwischen schneller, was den Preis angeht. Amazon läuft schneller, was den Komfort angeht. Und Amazon läuft schneller, was den Service angeht. Und was dann mit denen passiert, die nicht ganz so schnell laufen können, kann man sich anhand des Bärenwitzes, der einem dann so ein bisschen das Lächeln im Gesicht frieren lässt, sehr gut überlegen. Ob ich das gut finde, ist eine ganz andere Frage. Also wir reden über Plattformökonomie, wir reden darüber, dass wiederum ein amerikanischer Konzern den deutschen großen Handel erhebliche Probleme bereiten wird und wir als Europa, als Deutschland wiederum noch abhängiger international werden. Also da sind ja ganz andere Implikationen dahinter, wenn man es mal volkswirtschaftlich betrachtet. Aber rein betriebswirtschaftlich betrachtet wäre ich bei Sven. Amazon ist günstiger, Amazon bietet mehr Komfort und Amazon bietet besseren Service. Der Konsument entscheidet und er wird sich dafür entscheiden, wo er diese Dinge bekommt.
Und da ist natürlich dann die letzte Frage ganz wichtig. Wenn Amazon schon billiger ist, weltweit agiert und so weiter, reden wir denn dann auch von einer anderen Qualität bei diesen Lebensmitteln, die Amazon dann verkauft?
Ja gut, wir haben ja da, wo man es eben kann, ist ganz leicht, das zu vergleichen. Ich nehme mal wieder meine Heringsfilets, da kann man es eben sehen, da ist es hier in Deutschland bzw. Europa eben Pflicht, kenntlich zu machen, wo die denn herkommen. Und die kommen von dem gleichen Markenhersteller wie bei allen anderen Händlern auch. Also die Qualität wird mindestens genauso gut sein, wie bei allen anderen Händlern auch. Das ist jetzt schon klar.
Das ist doch genau die gleiche Diskussion, die wir vor 30 Jahren hatten, als der deutsche Handel seine Eigenmarken eingeführt hat. Und jeder sagte, boah, das ist aber alles viel schlechter. Und dann wurde es untersucht und man hat es festgestellt und es war genau gleich gut. Also warum sollte da ein Unterschied sein zu dem, was Amazon macht?
Ja, auffällig ist, wenn überhaupt, offenbar das Amazon Design, das ja auch hier nochmal der Verweis auf den Link zum Beitrag, um diese ganzen Produkte sehen zu können, außer natürlich, ihr geht direkt auf den Amazon Marketplace. Es ist extrem nüchtern, also eine Dose Mais ist dann auch eine Dose Mais und nicht mehr. Und wenn es Lieblingsprodukt, die Heringsfilets, das ist in dem Fall tatsächlich die erste Dose Heringsfilets, die ich in der Hand hatte, die nicht komplett bedruckt ist, sondern die Dosen sind weiß. Und auf den Dosen kleben Stickern eben mit den Inhaltsangaben und dem Layout. Also da wurden nochmal, glaube ich, jedenfalls ein paar Cent in der Produktion rausgequetscht. Ansonsten offenbar also derselbe Hersteller wie bei allen anderen. Was ein bisschen irritierend ist, finde ich, dass man nur noch Adressen aus Luxemburg, London oder Irland hinten drauf findet. Wenn ich bei Rewe oder so eine Eigenmarke kaufe, dann habe ich da im Zweifel noch Hamburg oder so hinten drauf stehen. Oder bei Aldi Mülheim an der Ruhr. Das fühlt sich näher an, muss es aber wahrscheinlich gar nicht sein, oder?
Nee, also Hamburg ist bei Edeka und die verschleiern das, wo wirklich das Produkt hergestellt wird, weil laut Gesetz muss der in Verkehrbringer eben genannt werden und das ist in dem Fall eben Edeka. Rewe macht das sehr vorbildlich eigentlich, da wird wirklich der Hersteller in der Regel genannt und bei Amazon ist es so, die versuchen natürlich zu verschleiern, wo das wirklich herkommt, aber es gibt eben Beispiele wie die Fische, wo man es eben eins zu eins nachvollziehen kann. Und wenn man die Herstellerlandschaft ein bisschen beobachtet, zum Beispiel Chips, da gibt es auch nur zwei Anbieter oder Kekse, die eben sowas herstellen können. Und von daher ist es auch naheliegend, dass sie aus dem gleichen Werk kommen.
Und vielleicht noch ein Satz zu den Verpackungen, die nicht ganz so schön aussehen. So eine Verpackung hat ja erstmal eine Primärfunktion, also Schutz, Transport, Lagerung. Egal, ob du sie im Handel kaufst oder bei Amazon. Dafür muss sie aber nicht schön aussehen. Im Handel hat sie halt noch eine Verkaufsfunktion. Also es muss schick aussehen, damit ich diese Marke und nicht jene Marke nehme. Das ist bei Amazon aber fürchterlich egal, weil bei Amazon hat die Verpackung keine Verkaufsfunktion, weil der Verkauf findet auf der Webseite statt. Und da kann ich das Ganze schick und lecker aussehen lassen. Und damit kann ich es mir sogar leisten, eine billigere Verpackung zu nehmen, die eben Transport und Schutz und Lagerung bietet, aber eben keine Verkaufsfunktion hat. Da kann ich sogar aus Nachhaltigkeitsgründen eigentlich argumentieren, dass es besser ist, wenn ich das möchte.
Gut, wenn dann noch das Problem in den Griff bekommen wird, dass dann ein einzelnes Marmeladenglas in zweimal Luftpolsterfolie verschickt wird. Dann reden wir hier in der nächsten Folge dann über die Nachhaltigkeit. Aber ja, in der Tat, wir haben ja bei den Dreharbeiten beide gelernt, dass womöglich in den Lagern der großen stationären Händler nicht weniger Müll anfällt oder Papiermüll als bei so einer Amazon-Lieferung. Nur hier zu Hause sieht man sie dann und muss dann selber damit umgehen im Hausmüll. Das ist vielleicht dann jetzt mal der greifbare Unterschied, aber der ist womöglich nicht so groß, wie man auf den ersten Blick meint. Vielen Dank euch für heute. Das hat Spaß gemacht. Nochmal zur Info. Man sieht den Beitrag in den Shownotes, also den verlinke ich. Wir haben hier keine Affiliate-Links zu Amazon. Also Amazon hat hier nicht mitgesprochen. Und ja, wer will, kann sich jetzt selber ein Bild machen und mal gucken, ob es Spaß macht, ob es Anstrengung spart und dann vielleicht sogar noch Geld. Und lasst es uns wissen. Und ansonsten gerne radikal und reduziert abonnieren. Nächste Woche geht's weiter und so verpasst ihr die nächste Folge nicht. Vielen Dank nochmal an Martin Nietzsche und Sven Reuter und bis nächste Woche.
Tschüss.
Gerne. Tschüss.
Tschüss.
Radikal und reduziert. Es ist nicht egal, was du wo einkaufst.